Ich habe es vorhin schon gesagt, ich hatte gedacht, ich wäre eigentlich schon viel weiter. Von meinem ursprünglichen Denken her und Planen, wie die Bibelabende wohl so ablaufen, habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt bestimmt schon irgendwo. Aber wir sind immer noch in Kapitel 7. Also wir haben ja, also die letzten 4 Wochen waren Kapitel 6 und das halbe Kapitel 7, weil es einfach so voll war. Die Tempeleinweihung und Salomos Gebet war so voll. Und dann eben, was noch danach kam. Und wenn es mich da manchmal packt, dann erzähle ich halt noch ein bisschen mehr dazu. Aber von daher, also wer noch nicht so weit gekommen ist zum Mitlesen, der hat jetzt halt weniger zum Nachholen. Bloß beim Nachhören wird es ein bisschen mehr, weil es etwas voller ist. So, wir sind jetzt in Kapitel 7, Vers 12. Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Also ich könnte jetzt das ganze Gebet nochmal vorlesen, damit ihr wisst, was eigentlich gebetet wurde. Bisschen mehr. Deswegen lasse ich es jetzt. Aber ich finde es so schön von dem Kontrast her, Salomo hat dort noch gekniet vor dem ganzen Volk Richtung Tempel und hat gebetet, dass Gott doch das Gebet erhört, wenn die Leute zu diesem Haus hinbeten. Und da ist es ganz gleich, ob das ganze Volk betet, ob ein Einzelner betet, ob es ein Sünder ist, ob es vielleicht sogar ein Fremder ist, wenn es zu diesem Haus ist. Und da muss auch nicht die ganz korrekte geografische Ausrichtung sein, sondern die Herzenshaltung vor allem. Dann Richtung des Hauses und dann zu beten und zu flehen. Das eine Wort heißt tatsächlich einfach nur beten, mit Gott reden, und das andere heißt sich ihm unterwerfen. Dass man sagt, nicht ich, sondern du. Nicht meine Wege, sondern deine Wege. Und dass Gott dann hören möge. Und jetzt antwortet Gott Salomo, ich habe dein Gebet erhört. Das Schöne ist, das habe ich die letzten Wochen auch schon immer wieder gesagt, als Christen haben wir schon von Anfang an diese Zusage, dass wir zum Tempel hinbeten und es erhört wird. Denn der Tempel ist ja nur ein Bild. Also natürlich, das Haus damals war wichtig, aber der Tempel ist ein Bild. Und zwar ein dreifaches Bild. Und an einer Stelle ist sogar nochmal die zweite ist dann nochmal dreifach. Erstens ein Bild für Jesus selber. Und da ist das zum Beispiel mit dem Gebet auch ganz wichtig, was er sagt, nämlich zum Beispiel Johannes 14, 13 und 14, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also, dass Jesus ganz klar sagt, ihr dürft nicht bitten in meinem Namen, das heißt in Übereinstimmung mit dem, was mein Name bedeutet. Der Name Jesus bedeutet übrigens, der Herr ist Rettung oder der Herr ist Hilfe. Also ganz grob, ich brauche Hilfe und in dem komme ich dann bei Gott an. Und sage dann eben auch nicht, ich komme hier in meinem Namen, ich komme hier in meiner eigenen Autorität, sondern ich komme in Jesu Autorität. Ich komme nicht mit dem, was ich bringen kann, ich komme mit dem, was Jesus bringen kann. Und dann sagt Jesus, das wird erhört. Und das zieht sich sogar noch durch die Kapitel 14, 15 und 16 im Johannesevangelium. Und das ist Johannes so eng hängen geblieben, dass er es in seinem Brief auch noch zweimal erwähnt. In 1. Johannes 3, Vers 21, 22 und 1. Johannes 5, 14 und 15. Also ist Jesus total wichtig, es ist Johannes total wichtig, dass unsere Gebete erhört werden. Und das sagt Gott hier Salomo zu. Da war es noch so ein bisschen, oh, ob das überhaupt? Aber wir haben diese Zusage von Anfang an. Dann ist der Tempel noch ein Bild für die Gemeinde, und zwar in dreifacher Form. Einmal der einzelne Christ. Der einzelne Christ, der hat jetzt das Problem, so allein, da haben wir dieses im Namen Jesu beten, da passt es wieder. Denn die Gemeinde vor Ort, das kann eine sehr kleine Gemeinde sein. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und im Vers vorher sagt er nämlich, ich sage euch, wo zwei unter euch eins werden, was sie bitten wollen, das wird ihnen nicht verwehrt werden von meinem Vater im Himmel. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil manchmal bitten wir an Sachen vorbei, die Gottes Wille sind. Und an manchen Punkten sagt Gott wirklich, okay, seid ihr so eins, kriegt ihr es auch. Werdet, jetzt kommt mal damit klar. Und dann, also die Gemeinde vor Ort und die Gemeinde durch Raum und Zeit. Und zum Beispiel, die Gemeinde hat seit Anfang ihres Bestehens das Vaterunser gebetet, wo es dann heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Manchmal sind wir ein bisschen weniger darauf aus, dass sein Wille geschieht, aber andererseits ist ja eigentlich doch ganz gut. Also die Gemeinde durch Raum und Zeit. Und schließlich ist der Tempel ein Bild für den himmlischen Tempel. Und auch da wird gebetet. Und wenn wir in Offenbarung Kapitel 8 gucken, da wird das siebte Siegel geöffnet. Es wird noch in Kapitel 7 geöffnet, aber in Kapitel 8. Da kommt dann auf einmal ein Engel an, nimmt die Schalen, die dort sind, mit Räucherwerk. Das ist auch was, was man im Tempel findet. Das sind die Gebete der Heiligen. Schüttet es aus über dem Räucheraltar und dann geht auf Erden die Post ab. Also Gottes Gebete, unsere Gebete im Himmel werden vielleicht noch ein bisschen aufbewahrt, bis das Gefäß voll ist, aber dann geht es los. Und Gott sagt, ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Auch nochmal wichtig als Bild für Jesus, der für uns Opfer wurde und der dann auch im himmlischen Tempel ist, als das Lamm, das geschlachtet wurde vor Anbeginn der Welt. Das wäre jetzt wieder Offenbarung. Also bei manchen Punkten wird die Offenbarung tatsächlich klarer, wenn man den Tempel kennt. Und dann bei uns als Gemeinde, ja, wir sind auch Opfer. Gesunde Opfermentalität als Christ ist nicht, oh, mir geht's so schlecht, sondern ich gebe mich jetzt als Opfer für die Sache Gottes hin. So dass manche Leute tatsächlich sagen, du bist verrückt, du machst dich da kaputt. Und dann ist natürlich schon, dass man gucken muss, mache ich mich tatsächlich unnötig kaputt oder mache ich mich kaputt in dem Sinn, dass mein eigenes Fleisch kaputt geht und Gottes Geist wirken kann. Da ist dann Weisheit vonnöten, da muss man immer wieder im Kontakt bleiben mit Gott, dass einen der Teufel nicht kaputt macht, sondern dass man einfach nur sagt, ich lege mich als Opfer hin. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest über mein Land kommen, über mein Volk kommen lasse. Das sind jetzt drei Sachen von den vielen Sachen, die Salomo erwähnt hat. Die drei erwähne ich jetzt auch nochmal kurz. Der Regen wird verschlossen. Das heißt Dürre. Auf unser geistliches Leben übertragen. Wir haben irgendwie alles, aber zum Beispiel die Bibel wirkt total trocken. Da kommt nichts Ordentliches bei raus. Und, oder ich habe das eigentlich, ich sähe das Wort Gottes, weil ich weiß, das Wort Gottes ist ein Same. Aber mein eigenes Leben oder das, wo ich hinsehe, ist so trocken, da kommt einfach nichts raus. Das ist, wenn der Himmel verschlossen ist, wenn das Wasser des Wortes Gottes, wenn Gott oder sein Heiliger Geist, Wasser steht für beides, wenn das nicht runterkommt, dann ist der Himmel verschlossen, dann ist eine Dürre im Land, dann ist im eigenen Leben oder in der Gemeinde oder wo auch immer. Oder Heuschrecken. Da ist es aufgegangen. Und da grünt es und dann kommen die Heuschrecken. Kommen von irgendwoher einem Fremde Macht und frisst alles weg. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, aber wenn die Heuschrecken ankommen, das ist hinterher echt grausam. Da gibt es übrigens dann auch tatsächlich Geschichten, da haben sich die Leute dann zusammengefunden, die Heuschrecken kamen und sie haben gebetet, Herr, bitte hilf. Und im nächsten Augenblick, also das weiß ich jetzt zum Beispiel von einer Gemeinde in Afrika, kam ein Schwarm Störche. Und es war eigentlich noch nicht Zeit, dass die Störche kamen. Aber die Störche kamen. Ja, und die Heuschrecken hatten dann halt Pech. Also eben Heuschrecken als Bild dafür, es ist eigentlich was da. Und dann kommt aber der Feind und klaut das. Oder eine Pest. Pest ist, man steckt sich gegenseitig an. Wir haben sogar im Deutschen dieses, du machst mich krank. Mit deinem Genörgel, mit deinem Gemecker, mit deiner Einstellung oder einfach bloß, weil halt da so viel schlechte Stimmung ist in der Gemeinde, weil da keine Liebe drin ist, macht man sich gegenseitig krank. Wenn das da ist. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die Salomo aufgezählt hat. Gott nennt hier drei Sachen. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das ist jetzt ein ganz berühmter Vers. 2. Chronik 7,14. Den habt ihr bestimmt auch schon an manchen Stellen gesehen. Und heute graben wir ein bisschen weiter. Genau, aber den Vers dürft ihr gerne mal nachlesen und euch den auch nochmal bewusst machen, weil das etwas ist. Und was heißt das jetzt? Erst einmal sagt Gott noch einmal, mein Volk, über das mein Name genannt ist. Das ist nicht irgendein Volk. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, das ist eine Frau oder das ist meine Frau. Weiß ich nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Mein Kunstlehrer, der sagte, es gibt nichts Schlimmeres, als den Unterschied zwischen Zeichnen und Malen zu verwechseln. Dann unterbrach er sich selber in seinem Gedanken und sagte, doch, eins gibt es, den Unterschied zwischen mein und dein. Das wird mit Gefängnis bestraft. Also, Gott sagt, mein Volk, und das ist jetzt nochmal ganz speziell, über das mein Name genannt ist, der Name Gottes. Den lernen wir zwar schon früher kennen in der Bibel, aber so richtig lernen wir ihn kennen in 2. Mose Kapitel 3. Weil Mose fragt, was soll ich dem Volk sagen? Wer hat mich denn gesandt? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Zumindest in der Lutherbibel, die ich habe, heißt es mittlerweile, ich werde sein, der ich sein werde, weil man beides übersetzen kann. Kann auch heißen, ich war, der ich war. Es kann auch heißen, ich war, der ich bin. Also da kann man wirklich rumspielen, weil Gott sich nicht ändert. Und da dürft ihr, wenn ihr da mehr tiefer einsteigen wollt, auf die Knittlinger SV-Seite gehen und da mal nachhören. Habe ich nämlich 8 Abende zu Gottes Namen und ihn anrufen und so weiter. Hat mir Spaß gemacht, den Leuten, die da waren, haben zumindest auch gesagt, es hat was gebracht. Genau. Gottes Name ist über die genannt. Das ist der Bundesgott. Und vor allem in dem Zusammenhang, wo er seinen Namen nennt, ist es, ich rette mein Volk aus der Situation, in der sie drin sind. Da war es Ägypten. Und jetzt sind es hier 3 Beispielkatastrophen, aber sind halt viel mehr. Ganz grob kann ich sagen, all meine Probleme haben ihren Ursprung am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung für all diese Probleme hängt am Baum des Kreuzes. In Jesus Christus. Jesus, der Herr, rettet. Der Herr hilft. Also, über Israel ist schon mal sein Name genannt und über uns noch viel mehr. Da steige ich ganz kurz ein, kratz an der Oberfläche. In Jesaja gibt es die sogenannten Gottesknechtslieder. Und das eine Gottesknechtslied ist in Kapitel 49 und da sagt Gott zu seinem Knecht, du bist mein Volk Israel. Da sagt er zu einer einzelnen Person, du bist Israel. Und zwar sagt er zu ihm, du bist Israel, wie es eigentlich sein sollte. Du hältst mein Gesetz vollkommen, du bist auf meinen Wegen immer und du hältst den Kontakt zu mir und alles und überhaupt. Darum bist du mein Volk Israel. Aber es wird daraus klar, es ist halt nicht Israel, weil die verhalten sich komplett bescheuert. Und später wird klar, das ist Jesus. Und wir als Gemeinde gehören zu Jesus. Gibt es unterschiedliche Bilder dazu. Eins ist tatsächlich, dass wir seine Braut sind. Habt ihr vielleicht auch manchmal schon gehört, ein Mann sagt, was mir hier gehört, gehört auch meiner Frau. Und die hat auch Entscheidungsgewalt über das, was mir gehört und überhaupt. Wir gehören dazu. Das heißt, wir gehören zu dem, der das wahre Israel ist, und das nicht aufgrund irgendeiner Sache, die wir getan hätten, sondern weil er das ist. Also, entsprechend gehören wir auch da rein. Okay, jetzt, wenn es sich demütigt. Wir haben gerade in frommen Kreisen eine falsche Form von Demut. Das ist dann so eine Form, ach, ich bin so schlecht. Ach, ich bin ja nicht würdig. Dass man immer schön weiter klein geht und überhaupt und wie schlimm ich doch bin, was für ein großer Sünder ich doch bin und ich. Und an dem Punkt merkt man, es ist keine Demut. Demut redet nicht von sich. Also ich kann schon sagen, ich bin ein Sünder, aber Jesus ist ein viel größerer Erlöser. Demut heißt, ich gucke von mir weg. Demut heißt, ich steige runter von meinem hohen Ross. Ich steige runter vom Thron meines Lebens und sage, da sitzt jetzt Gott wieder drauf. Eine Art, sich zu demütigen, ist übrigens, dass man fastet. Fasten und beten, weil man beim Fasten sagt, auf dem Thron meines Lebens sitzt nicht der Gott meines Bauches. Kommt später, ich glaube im Timotheusbrief, bin mir aber nicht ganz sicher vor, da schreibt Paulus nämlich von den Leuten in den späteren Zeiten, also in unseren, ihr Gott ist ihr Bauch. Und dann zu sagen, nein Bauch, du bist nicht der Herr, Jesus ist der Herr. Und darum verzichte ich jetzt aufs Essen, demütige mich vor Gott und sage, er ist mein Versorger. Sich demütigen. Demütigen heißt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das führt Gott jetzt hier nämlich noch ein bisschen anders aus, dass sie beten. Das ist erstmal Zeichen von Demut. Gibt verschiedene Arten zu beten. Da gibt es das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Gell, gehen beide in den Tempel. Der Pharisäer steht ganz vorne, der Zöllner steht ganz hinten. Der Pharisäer hebt seine Hände auf und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen. Zählt groß auf, was er alles macht. Da merkt man schon, das ist kein Gebet in Demut. Und dann vor allem noch dieses, ich danke dir auch, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Man hat laut gebetet im Tempel. Und er hat möglichst so gebetet, dass es alle hören. Und sagt Jesus, der Zöllner, der stand weit ab, wagt nicht mal sein Angesicht zu heben, schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Daher haben wir das ein bisschen mit unserer falschen Demut, von da leiten wir es ab, aber wir haben es dann übertrieben auf der anderen Seite. Wenn ich sage, Gott sei mir Sünder gnädig, und es ist ein tiefes Herzensgebet, dann weiß ich, ich gehe gerechtfertigt, wie es Jesus dann sagt vom Zöllner, und aus dem Grund darf ich mir von Gott auch Sachen erbitten. Beten heißt nicht, ich prahle vor Gott mit dem, was ich alles Tolles kann, sondern ich komme bei Gott an und sage, ich schaff's einfach nicht. Ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir in dieser Situation, sonst komme ich nicht weiter. So, das eine, beten. Dass man wirklich sagt, nicht ich sitze auf dem Thron, nicht ich habe es im Griff, sondern. Und mein Angesicht suchen, was heißt denn das? Wenn sich ein Paar zerstritten hat, dann ist es ganz schwierig, sich anzugucken. Und dann wirklich zu sagen, jetzt gucke ich da hin und wirklich Augenkontakt und dann eigentlich. Und das Krasse ist, wenn wir Gottes Angesicht suchen, denken wir immer, der sitzt da. Ah, jetzt kommst du an. Aha. Wäre das denn eher aus Beziehungsarbeit zu kennen? Wenn man also, aber nein, wenn wir bei Gott ankommen und sein Angesicht suchen und dahin gucken, dann stellen wir fest, das ist der liebende Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenrennt, um ihn zu umarmen, zu sagen, endlich bist du wieder da. Und der ihn nicht mal bis zu dem, also der lässt ihn schon noch ausreden, ich habe gesündigt, aber nicht ganz ausreden mit, lass mich einer deiner Tagelöhner sein, sondern er setzt ihn wieder komplett ein als Erben, kriegt das beste Gewand ist das Gewand des Vaters, also kneidet ihn sein in seine eigene Gerechtigkeit, dass man von Weitem nicht mehr sieht, wer jetzt der Vater und wer der Sohn ist, weil plötzlich beide das gleiche tolle Gewand anhaben. Das ist sein Angesicht suchen. Zu ihm kommen, zu ihm blicken, auch in einer hilfesuchenden Stellung und zu sagen, lass dein Angesicht leuchten, das heißt, lächel mir zu. Und das macht er, weil er das eigentlich immer macht. Bloß wir gucken ständig weg, weil wir denken, Gott ist sauer. Und wenn wir das zu oft sagen, dann wird Gott tatsächlich sauer. Wenn wir nämlich sagen, ich gehe da weiter lang, weil Gott ist sauer auf mich, und dann sagt er irgendwann, so, jetzt reicht's mir aber. Jetzt bin ich wirklich sauer. Und wenn es dann in irgendeiner Art und Weise Zoff gab, dann dürfen wir aber wiederkommen und stellen fest, ah. Und sich von ihren bösen Wegen bekehren. Bekehrung im Alten Testament heißt tatsächlich, oh, ich bin auf dem falschen Weg. Da ist der richtige Weg. Jesaja 53, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur auf seinen Weg. Das schaffen Schafe wunderbar, das schaffen wir Menschen auch. Jeder guckt nur darauf, was ist jetzt meins, was ist jetzt meins, was ist jetzt meins, anstatt dass wir auf den Hirten gucken. Der Hirte, der unser Weg ist. Also zum einen, dass ich weiß, okay, da tappe ich falsch, da laufe ich jetzt wieder zurück, ich bin auf dem richtigen Weg. Auch wenn ich dem Hirten hinterherlaufe, ist er mein Weg. Dann zeigt er mir nicht über den Weg, er ist mein Weg, weil ich durch den Hirten zurückkomme. Dorthin, wo ich hin soll. Das ist Demut. Demut ist zu beten, weil ich selber nicht kann. Sein Angesicht suchen. Weil ich mir sage, Gott ist nicht sauer. Sei mir begnädigt, lächel mir zu. Und zu sagen, ich gehe weg von meinen Wegen, nicht mehr wie ich will, sondern wie du willst. Und dann stelle ich oft fest, dass Gott eigentlich sogar mir das Gleiche geben will, wie ich. Also, aber weil ich halt es auf meine eigene Methode haben will, wird es blöd. Das hat Israel oft gemacht. Die haben gesagt, wir wollen Regen haben und deswegen beten wir jetzt Baal an. Und Gott sagt, hallo, nein? Und wenn man Baal angebetet hat, da war ganz viel mit Prostitution und allen möglichen anderen dabei. Und Gott sagt, nein, das sollt ihr nicht machen. Geht auf meinen Wegen, auch wenn es euch unlogisch erscheint. Und das machen wir in der Gemeinde auch so bei diversen Dingen. Das machen wir auch in der Welt so, dass wir nur auf das hören, was die Welt macht und sagen, oh ja, das sind jetzt super Programme. Könnten vielleicht auch gute Programme sein, die Welt uns da vorschlägt. Aber Gott sagt, nee, guck mal hier. Komm erstmal zu mir und dann kümmere ich mich drum. Und dann zeige ich dir, was an kleinen Sachen du machen kannst. So will ich vom Himmel her hören. Auch nochmal ganz nett. Aus Gottes Sicht damals war es tatsächlich, er hört vom Himmel. Das hab ich auch schon einmal gesagt, das kam nämlich im Gebet Salomos schon vor. Gott muss nicht mehr oben im Himmel hören, was wir hier unten sagen. Dass er quasi so ein Hörrohr hat, wie man früher hatte. Sondern zum einen sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist bei uns. Der Heilige Geist ist bei uns. Das heißt schon mal, zwei Drittel der Dreieinigkeit sind bei uns. Und beide vertreten uns übrigens auch im Himmel vor Gott. Das wäre jetzt Römer 8. Also, Gott ist nicht oben im Himmel und wir hier unten auf der Erde, sondern Gott ist unten bei uns und hört. Das heißt, er ist schon mal wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, also, ne, dass er es wirklich hört und dass nicht irgendwie bei Flüsterpost was falsch ankommt. Außerdem, in Epheser 2 steht, dass wir mit Jesus schon in den himmlischen Örtern sitzen. Das ist jetzt nur geistlich. Ihr merkt, wir sitzen noch hier unten. Aber in unserem Geist sind wir schon im Himmel und sitzen dort mit Jesus zur Rechten Gottes. Das heißt, wir sind ganz nah an ihm dran. Und dadurch, dass wir zu Jesus gehören, sitzen wir sogar auf dem Thron im Himmel. Das ist jetzt mal faszinierend. Alles nicht aufgrund von dem, was wir getan haben. Der Einzige, der aufgrund seiner Taten im Himmel auf dem Thron sitzt, ist Jesus. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auf alle Fälle, wir sind auch da oben. Gott muss nicht uns oben im Himmel, unten auf der Erde hören, sondern er ist bei uns und wir sind bei ihm. Also viel, viel enger dran. Es darf euch für eure Gebete auch wesentlich mehr Mut geben. Und, jetzt muss ich gerade wieder gucken, will ihre Sünde vergeben. Das Wort vergeben heißt im Hebräischen hochheben oder wegnehmen. Das ist noch nicht ganz das, was im Alten Testament passiert ist. Das erklärt Paulus ein bisschen später. Im Alten Testament war es eher, dass die Sünde bedeckt wurde. Im Neuen Testament ist wirklich die Sünde weggenommen. Noch krasser, Hebräerbrief, Kapitel 9. Jesus hat durch sein Opfer die Sünde abgeschafft. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, das zwischen Gott und mir steht. Warum? Weil ich mich in Jesus demütige vor Gott. Also das alles findet ja seine Erfüllung letztlich in Jesus. In Jesus hat Gott nichts mehr, das er mir vorhalten könnte. Selbst wenn ich vor 5 Minuten noch gesündigt habe, habe gebetet dafür wieder und in 5 Minuten sündige ich wieder. Gott hat nichts, das er gegen mich halten könnte, wenn ich zu Jesus gehöre. Und ihr Land heilen. Und heilen heißt tatsächlich gesund machen in allen Facetten. Geistlich und weltlich. Dass das Land wieder gesund wird. Dass die Beziehungen gesund werden. Also wirklich diese 3 Punkte. Der Himmel ist nicht mehr verschlossen. Das heißt, es regnet zur richtigen Zeit, dass die Saat aufgehen kann. Es kommen keine Heuschrecken. Das heißt, ich kann die Ernte auch wirklich selber genießen. Und keine Pest. Das heißt, es haut mich auch nicht irgendwann um. Ich habe keine geistliche Dürre, es frisst der Teufel mir nichts weg und wir machen uns auch nicht gegenseitig krank. Wenn wir halt nicht unseren eigenen Wegen folgen, sondern uns auf Jesus werfen. Ja, und da habe ich jetzt schon wieder ganz viel zu diesen paar Versen erzählt, aber zumindest den Abschnitt schaffe ich hoffentlich heute noch. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Also nochmal, dass er bestätigt, ich höre. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich. Meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Das hat sich beim Tempel nicht ganz erfüllt. Also noch nicht. Der erste Tempel ist zerstört worden. Der zweite Tempel ist auch zerstört worden. Es steht noch ein dritter Tempel aus. Aber wir sind der Tempel. Und jetzt hört das nochmal. Dieses Haus, das wir sind, habe ich erwählt und geheiligt. Heiligen heißt, ich nehme etwas besonders für mich. Also, alle Stühle sind ganz normal. Dieser Stuhl, auf dem ich sitze, ist für mich geheiligt. Weil er für mich ausgesondert ist. Das ist jetzt mein Stuhl. Und dass mein Name dort sein soll, mit dem Namen habe ich gerade eben schon erzählt, und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Gibt es auch an diversen Stellen. Gott guckt uns permanent an. Und das nicht, weil er als Polizist aufpasst, sondern weil er einfach seine Augen nicht abwenden kann von uns. Frisch verliebt ist das eine. Oder wenn man dann Kinder oder Enkel hat, kriegt man die Augen auch nicht mehr abgewendet davon. Oder habe ich von einer gehört, die hat dann echt gesagt, ich merke das echt, wie das ist als Mutter. Wenn das Kind da ist, gucke ich das Kind die ganze Zeit an und wenn das Kind schläft, zücke ich mein Smartphone und gucke auf die Fotos. Weil ja, ist ja unpraktisch, wenn man beim Kind drin ist, das wacht ja dann auf. Aber genau. Und mein Herz soll da sein, sagt Jesus später selbst, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir sind Gottes Schatz. Da ist sein Herz. Luther hat später nochmal dazu gesagt, und wo dein Schatz ist, da ist auch deine Zeit. Wo dein Herz ist, ist auch deine Zeit. Das heißt, Gott ist voll und ganz bei uns. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dich heiße, und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten? So werde ich Israel ausreißen aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe, und dies Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Also, Salomo bekommt die Zusage, wenn du dranbleibst, perfekt. Wenn aber nicht, dann kann ich euch den Segen auch nicht geben. Und das liegt jetzt nicht daran wieder, dass Gott uns bestrafen wollte. Das ist wie bei einem Regenschirm. Wenn ich unter dem Regenschirm bin und es wirklich nur Regen von oben ist, es gibt ja auch ne, Regen von der Seite und alles, wenn es jetzt einfach Regen von oben ist und ich unter dem Schirm bin, beim Schirm bleibe, passiert mir nichts. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann kommen noch lauter andere Zusagen und dann stellen wir fest, ja Moment mal, da passieren mir aber lauter Sachen, die da drin stehen, die mir doch eigentlich nicht passieren sollten. Ja, genau. Wenn ich plötzlich unter dem Regenschirm weg bin, der Regenschirm hat seine gleiche Funktion. Aber auf einmal bin ich nicht mehr unter dem Schirm und der Regen kann auf mich draufkommen. Oder Hagel oder was noch da ist. Und da sagt Gott eben, wenn ihr nicht bei mir bleibt, dann muss ich euch rausholen aus dem Land. Und das Krasse ist, er nimmt David hier als Beispiel. David ist der Mann nach Gottes Herzen. David ist nicht sündlos. Aber der Mann nach Gottes Herzen ist der, konfrontiert mit der eigenen Sünde, geht er tatsächlich in echte Buße. Dann macht er das, was wir gerade in Vers 14 hatten, dass er sich demütigt und betet, Gottes Angesicht sucht, sich bekehrt von seinen Sünden und geht und weggeht von den bösen Wegen. Wenn wir so, also sagt Gott erstmal zu Salomo und dem Volk auch, wenn ihr so wie David vor mir lebt, also nicht mal perfekt, sondern wie David, kein Problem. David ist auch noch ein Bild für Jesus, den Sohn Davids. Und dann ist es eben auch, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Das ist an manchen Stellen wieder zu stark in manchen kirchlichen Kreisen, dass Jesus nur ein Beispiel ist. An anderen Punkten sehen wir ihn nur als das Sündopfer und nicht als Beispiel, wie wir es machen sollten. Jesus ist dein Opfer, Jesus ist dein Beispiel, wie du es machen kannst, wie du es machen sollst. Nimm dir ein Beispiel dran, guck, wie Jesus gelebt hat. Wenn du es nicht schaffst, dann nimm dir wenigstens ein Beispiel erstmal an David. Und geh mit. Und wenn dir das gelingt, dann lebst du das Leben, das Gott für dich haben möchte. Das Leben, in das Jesus dich immer tiefer hineinführt, wo er dir immer noch mehr zeigt, da will ich dir noch mehr geben, da will ich dir noch mehr geben, da gebe ich dir noch mehr Segen. Und das Interessante ist, Salomo hat es ja nicht geschafft. Der hat ja seine vielen Frauen gehabt und dann ist da noch alles mögliche andere bei rausgekommen. Dass Gott dann ja tatsächlich gesagt hat, jetzt wird erstmal das Reich geteilt, aber weil ich David die Zusage gegeben habe, gibt es dann den König. Und dann aber am Ende, da kommen wir jetzt ja dann in 2. Chronik, dann irgendwann auch wieder drauf, musste das Volk trotzdem weg. Weil sich die David-Söhne eben abgewandt haben. Und Gott hat es trotzdem geschafft, dass er sein Wort gehalten hat. Und das ist jetzt nochmal ganz interessant. Einmal Salomos Nachkommen gehen bis Josef. Und von Salomos kleinen Bruder Nathan geht die Reihe bis zu Maria. Und Maria und Josef haben sich wiedergefunden. Und in den beiden kommt das wieder zusammen in Jesus. Das hat noch mehr, habe ich auch schon an anderen Stellen erzählt, auf alle Fälle. Da kommt es, dass Jesus der Davidsohn ist, über den tatsächlich gilt, wenn du alles hältst. Bloß, dass ihm nicht gesagt werden muss, du kriegst ein Nachkommen, sondern Jesus hat das Gesetz perfekt gehalten. Da braucht es niemanden nach ihm. Weil Jesus hat das Gesetz perfekt gehalten, deswegen lebt er ewig. Und darum braucht es nach ihm niemanden mehr. So. Jetzt bin ich gerade verrutscht. So. Und dann sagt er eben, und trotzdem muss ich sonst Israel ausreißen. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Da, wo wir uns abwenden von Gott, wo wir sagen, ich weiß besser oder wir als Gemeinde wissen besser, was für uns richtig ist, als das, was Gott sagt. Und das zeigt sich gerade in unserer heutigen Zeit, hat sich an allen möglichen Stellen immer wieder gezeigt, aber bei uns zeigt sich es gerade ganz, ganz stark, dass wir sagen, die Kultur um uns herum sagt es doch so, da ist Gottes Wort rückständig. Natürlich, es gibt manche Interpretationen des Wortes Gottes, die sind nicht so, also hat dann auch zu viel Gesetzlichkeit geführt, aber letztlich ist bei ganz vielen Sachen, dass wir feststellen müssen, oh. Und da sagt Gottes Wort mir was anderes und dann sage ich mir lieber, ich mache das jetzt so, wie es da steht, selbst wenn das was Kulturelles ist, aber ich gehe dann lieber sicher. Also tatsächlich an dem Punkt lieber mal so sagen, ich nehme das jetzt ganz wörtlich und stelle dann hinterher vielleicht fest, ah, das war doch nur kulturell und ich kann es anders machen. Als zu sagen, nee, also gleich von Anfang an sagen, nee, ist kulturell, brauche ich nicht, weg damit. Ich weiß, das ist jetzt sehr herausfordernd. Aber wenn wir tatsächlich sagen, ich will lieber radikaler sein, dann, und heute ist das, was vor 50 Jahren noch vor allen Leuten anerkannt war, schon radikal. Also man merkt es noch stärker in Amerika, da gibt es eine Strömung, da kannst du nicht mal mehr sagen mit ganz Sicherheit, was eine Frau ist. Also weil mit Transsexuellem und allem drum heran, eine Frau ist jemand, der sich als Frau identifiziert. Ja, aber was ist eine Frau? Ja, jemand, der sich als Frau identifiziert. Ja, aber was ist eine Frau? Kommst du in diese Endlosschleife hinein. Und da bist du schon ein Radikaler, wenn du sagst, eine Frau ist ein erwachsener, weiblicher Mensch. Und das ist jetzt nur Biologie. Das ist noch nicht mal Gottes Reich. Und das wird für uns dann auch wirklich schwierig. Aber andererseits, Gott gibt die Kraft dazu. Und er gibt seinen Schutz dazu. Wir müssen bloß wagen, uns an sein Wort zu halten. So. Und vor diesem Hause, das so hoch erhoben ist, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Lande und mit diesem Haus so verfahren? Wenn man sich den heutigen Zustand der Kirche anguckt, kann man das auch manchmal denken. Was ist mit der Kirche passiert? Genau das. Die haben Gottes Wege verlassen und haben die Wege der Welt genommen und haben gesagt, das machen wir jetzt ganz genauso. Die Kirche ist nämlich genau wie Israel, wir wollen sein wie alle anderen. Und dann wird alle. Es gibt manche Sachen, die kann man auch tatsächlich noch aus der Welt nehmen, weil sie nicht per se schlecht sind. Aber wir nehmen meistens die Sachen, wo wir sagen, ah ja, da laufen alle Leute hin. Ja, aber das machen alle Leute, weil Sünde. Und fragen nicht nach dem, was Gott will. Und dann gehen wir ganz schnell nur auf die weltliche Schiene. Dann ist die Kirche ganz viel nur in der Welt unterwegs, was ja auch alles eigentlich total tolle Sachen sind. Und sobald man sagt, sollte die Kirche nicht was anderes machen, ach, du bist dagegen? Nein, wir sollten lieber, aha, du bist dagegen, bist ein schlechter Mensch. Ja, das bin ich sowieso, ich brauche Jesus. Also, und dann treibt sich die Kirche eigentlich selber weg von Gott, wie Israel sich selber auch von Gott weggetrieben hat. Und wenn man dann den Zustand sieht, was ist da eigentlich passiert? Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen haben. Und jetzt gibt Gott noch spezifische Sachen dazu, der sie aus Ägyptenland geführt hat. Also bei Israel war ja ganz klar, der hat sie aus Ägypten geholt. In Ägypten hatte die stärksten Götter. Also man hat damals immer gesagt, kann auch wirklich was Wahres dran sein, dass die Götter im Hintergrund gekämpft haben. Weil die Götter sind ja Dämonen. Und die Ägypter haben gewonnen. Die meisten Kriege zumindest vorher. Das heißt, die ägyptischen Götter waren die stärksten. Und jetzt kommt der Gott dieses kleinen Hirtenvolks an und macht nach und nach alle Götter platt. Und führt sie raus in der Wüste, versorgt sie dort 40 Jahre und bringt sie nach Kanaan. Und die Kanaaniter hatten auch sehr starke Götter. Und er sagt eben, der Gott, der sie da rausgeholt hat und für uns jetzt der Gott, der uns aus der Sünde geholt hat, der Einzige, der es kann, dass wir auch bemerken, es gibt keinen anderen Helfer. Und sie haben sich an andere Götter gehängt. Bei Israel war es wirklich so, die haben die kanaanitischen Götter genommen, die haben von anderswoher wieder Götter genommen. Und wir nehmen den Gott des Zeitgeistes zum Beispiel. Oder wir haben Talismänner, gucken Horoskope an, dass wir die Sterne wieder haben als unsere Götter. Alles, wo wir eine Hilfe herholen wollen, bevor wir zu Gott gehen, das ist unser Gott. Selbst mein Bankkonto kann mein Gott sein. Selbst mein Arzt kann mein Gott sein, wenn ich nicht zuerst sage, ich frage bei Gott nach. Und wenn er dann sagt, geh zum Arzt, gehe ich zum Arzt. Wenn er zu mir sagt, du gehst nicht zum Arzt, wir machen das anders und ich gehe trotzdem, weil alle Welt sagt, nee, du musst zum Arzt gehen, laufe ich tatsächlich plötzlich falsch. So bescheuert das klingt in der Welt. Aber dann habe ich mein Herz an einen anderen Gott gehangen, weil ich nicht Gott vertraue. Und haben sie angebetet und ihnen gedient. Also das ist eben da, wo ich drauf höre und danach handle, danach, dem diene ich. Darum hat er all dies Unheil über sie gebracht. Das wird dann das Urteil sein. Aber auch dann gilt wieder, wenn sich dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten, mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und auch als Israel da ganz unten in der Gosse war, als sie dann in Babylon waren, da hat Gott sie bewusst hingeschickt. Er hat gesagt, ihr wollt anderen Göttern dienen? Gut, jetzt geht ihr dahin, wo man die Götzen anbetet. Ihr geht an die Geburtsstätte des Götzenkultes. Nach Babel, nach Babylon. Babylon ist tatsächlich wörtlich übersetzt das Tor der Götter. Also Gott hat sie wirklich ganz darunter geschickt. Und da haben sie sich wieder bekehrt. Dann hat er sie wieder geholt. Weil sie da plötzlich genug hatten. Manchmal muss uns Gott so weit laufen lassen, dass wir genug haben. Dass wir einfach sagen, nee, ich mach das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Manchmal, und wir müssen wirklich an diesem Punkt ankommen, dass wir sagen, ich habe keine Lust mehr, hier unten zu stecken und uns an Gott wenden, hol mich hier raus, sag mir, was ich machen soll, wenn irgendwas zu machen ist. Oder mach du alleine oder was auch immer, aber hilf mir. Wir haben schon in den Kapiteln bis hierhin immer wieder gesehen, Gott macht's. Und wir lesen auch in den Kapiteln danach, Gott macht es immer wieder. Nicht, weil wir so toll wären, sondern weil er toll ist. Oder wie es Hiskia gesagt bekommen hat, nicht um deinetwillen, sondern um meinetwillen und meines Knechtes Davids willen. Und dann können wir eben bei uns sagen, nicht um meinen Willen, sondern um meines Vaters Willen, weil mein Vater gut ist, und um meines Heilandes Jesu Christi Willen. Darauf kann ich mich immer berufen. Das ist das Gebet im Namen Jesu. Darauf mich berufen, auf das, was Jesus für mich getan hat und wer für mich ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, dabei zu dir umzukehren. Wir danken dir dafür, dass du uns die Kraft gibst, zu dir zu kommen und dass du uns die Kraft dann gibst, aus unseren Sünden herauszukommen und mit dir die Probleme zu bewältigen. dass wir das bisschen tun, was wir selber tun können, und dass du durch deine Kraft, die in uns wirkt, den Rest tust. Und zwar mehr, als wir bitten und verstehen können. Mach du uns das heute ganz neu wieder klar, dass du unsere Gebete hören willst und dass du uns in Demut zu dir herziehst, weil du den Hochmütigen widerstehst, aber den Demütigen nahe gibst. Darum bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen und danken wir dafür, dass du uns erhörst.